und wo liegen die Grenzen? Ich freue mich sehr, dass Universitätsprofessor Josef Schwarzmeier zu diesem Thema zu uns sprechen wird. Er ist Leiter des Instituts für Bioanalytische Onkologie der Karl-Landsteiner Gesellschaft in Wien. Ja, er war 40 Jahre tätig an der Medizinischen Universität Wien, am AKH, in der ersten Med und in der Hämatologie beheimatet, hat bis heute hier anspruchsvolle Forschungsprojekte laufen, die sich insbesondere den Störungen der Signaltransduktion in Leukämiezellen widmet, und hatte auch in seiner Laufbahn das Glück und sicher die Freude, bei zukünftigen Nobelpreisträgern an der Seite auch bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Professor Schwarzmeier ist Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, er ist Vizepräsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien, Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin und des Obersten Sanitätsrats und, wie ich gemerkt habe, auch jemand, der, sagen wir, öffentlich immer wieder bemüht ist um Klarstellungen, wenn es um die allzu überzogenen Erwartungen und Hoffnungen hinsichtlich der Bekämpfung von Krebs geht, etwa also kritische Anmerkungen zu Vorstößen, es möge doch bei Gesunden ein flächendeckendes Genscreening zur Früherkennung geben. Also auch hier ist eine klare Ansage, da muss man am Boden der Tatsachen bleiben und etwaige Geschäftsmodelle, die nichts bringen, rechtzeitig den Riegel vorschieben. Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen, Möglichkeiten und Grenzen der Krebstherapie heute. Ich darf Sie bitten, Professor Schwarzmeier.
Sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst möchte ich mich herzlich für die Einladung bei der Organisation dieser Veranstaltung bedanken, bei Frau Magister Kummer und Professor Bonelli, die mir die Ehre zuteil werden lassen, den Einführungsvortrag zu halten. Ich hoffe, ich werde Sie nicht enttäuschen. Nun, EU-weit gab es im Jahr 2012 rund 2,7 Millionen Neuerkrankungen an Krebs. Diese hohe Zahl ist verständlich, da bessere diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung stehen und da immer mehr ältere Patienten ihre Krebserkrankung gewissermaßen erleben. Die Überlebensrate jedoch hat sich in Europa in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. 5 Jahre nach der Diagnose einer Krebserkrankung leben heute gemäß der Eurocare 5-Studie 52,5% der Patienten. Österreich liegt mit einer durchschnittlichen 5-Jahres-Überlebensrate von 56,7% im Spitzenfeld. Am höchsten war der Anteil in Island, am niedrigsten in Bulgarien. Worauf beruhen diese Fortschritte und gleichzeitig Unterschiede? Um das zu verstehen, sei ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Krebstherapie in den vergangenen Jahrzehnten vorangestellt. Sie sehen hier ein Bild des Hafens von Neapel. Im Jahr 1944 war dort ein amerikanisches Kriegsschiff vor Anker. Dieses Kriegsschiff wurde bombardiert von deutschen Fliegern. Es kam zu einer heftigen Explosion. Die Schiffsbesatzung kam ums Leben, aber die Patienten bzw. die Zivilbevölkerung in der Umgebung des Schiffes kam auch zu Schaden. Was war geschehen? Auf diesem Kriegsschiff waren verbotenerweise Senfgas gelagert, ein Kampfgas aus dem Ersten Weltkrieg. Die Amerikaner führten daraufhin zunächst unter strenger Geheimhaltung Untersuchungen an der Zivilbevölkerung durch, die nicht der Explosion ausgesetzt waren, sondern die durch das Kampfgas ums Leben kamen. Und stellten dabei fest, dass die Lymphdrüsen eingeschmolzen waren, vor allem bei Kindern, Kindern, die noch die Thymusdrüse, ein lymphatisches Organ besaßen, war die Thymusdrüse unter der Einwirkung dieses Gases weg. Nun, was ist dieses Senfgas? Da fehlt leider ein Bild, das kommt nicht vor. Ah ja, hier ist es. Dieses Senfgas hat eine ganz einfache Verbindung mit zwei Chloratomen und das ist wichtig für die weiteren Derivate, die daraus entwickelt wurden. Und die Amerikaner setzten ihre Forschungen fort und fanden bei kriminellen Gefangenen, die häufig an Lymphomen litten, dass die auf eine Behandlung mit diesem Mustagen, stickstofflos oder Mustagen, sehr gut ansprachen, dass also praktisch die Lymphknoten zum Verschwinden kamen. Wir haben dann in den Anfang der 60er Jahren, als ich meine Klinikkarriere begann, hatten wir mit diesem Mustagen zu tun und zogen sozusagen aus den Flaschen das Medikament auf und spritzten das direkt dem Patienten. Hatte einige Nebenwirkungen, es war sehr schlecht verträglich und führte zu Erbrechen und so weiter. Aber was das Tolle war, die Lymphknoten kamen zum Verschwinden. Das heißt, die Patienten sprachen auf diese Behandlung an. Worauf beruht diese Wirkung dieses Senfgases? Dass es sich in den DNA-Doppelstrang einschaltet und zu Verknüpfungen, in dem Fall von Guanin-Basen, führt und der Doppelstrang ist nicht mehr teilbar und damit ist die DNA-Synthese in diesen Krebszellen gehemmt und die gehen zugrunde. Man nennt diesen Vorgang Alkylierung, das heißt, die Substanzen, die das bewirken, sind alkylierende Substanzen. Nachdem das Senfgas so toxisch war, haben weitere Firmen daran gearbeitet, Derivate herzustellen, zum Beispiel das berühmte Endoxan oder Cyclophosphamid von der Firma Bayer, das auch heute noch weitgehend Verwendung findet in der Krebsbehandlung. Dann haben Sie hier ein Präparat, auch Sie sehen wieder diese zwei Chloratome, das relativ gut verträglich ist, als in oraler Form verabreicht werden kann, das Melphalan bei der Behandlung des multiplen Myeloms und das Chlorambucil bei der Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie und so weiter. Gibt es eine ganze Reihe von Derivaten, die auch heute Verwendung finden in der Krebstherapie. Neben diesen alkylierenden Substanzen wurden dann später durch die weiteren Einsichten in die Nukleinsäuresynthese wurden Antimetaboliten entwickelt, die Sie hier sehen. Und diese Antimetaboliten sind nichts anderes als falsche Bausteine der Nukleinsäuren, die hier entwickelt wurden. Zum Beispiel eine Sulfidylgruppe wurde an den Purinrin angehängt und damit wurde zwar das von den Zellen aufgenommen, aber als falsche Baustein der Nukleinsäure in die Nukleinsäure eingebaut und damit wurde die Nukleinsäuresynthese gehemmt. Und so gibt es eine ganze Reihe von solchen Purin-Analoga, die auch heute in der Krebsbehandlung Verwendung findet. Das gleiche gilt mit den Pyrimidinen. Auch hier sehen Sie eine Fluoratome in dem Uracil und das nennt sich dann Fluororacil und das ist eine Substanz, die heute in der Krebsbehandlung bei soliden Tumoren weitgehend Verwendung findet. Und hier haben Sie das eine neuere Entwicklung, das Gemzar oder Gemcitabin, das in der Pankreaskarzinom-Behandlung Verwendung findet. Das sind also die Antagonisten, die hier entwickelt wurden in der nächsten Zeit. Aber nicht nur das, man verwendete auch Pflanzenalkaloide. Was sind Pflanzenalkaloide? Das sind eigentlich Substanzen, die Mitose hemmen. Und berühmt ist das Colchicin, das in der Krebsbehandlung nicht verwendet findet, aber das Oncovin oder Vincristin, das aus einer immergrünen Pflanze aus dem brasilianischen Urwald, aus der Vinca rosacea, entwickelt wurde. Und das ist auch ein Bestandteil vieler Krebstherapieschemata heute. Eine weitere Gruppe von Substanzen sind die Antibiotika. Die Antibiotika ist man draufgekommen nach der Erforschung von neueren oder weiteren antibiotisch wirksamen Substanzen, dass die auch zytostatisch wirksam sind. Und zwar als eines der besten Beispiele ist das Adriplastin zu nennen, das aus Streptomyces poicetius isoliert wurde von einer italienischen Firma aus dem Meeresschlamm in Neapel. Da kommt dieser Streptomyces vor und man hat gesucht, ein neues Antibiotikum, hat festgestellt, dass das eigentlich zytostatische Eigenschaften hat, die weit über die Wirkung des Antibiotikums hinausgehen. Und man hat diese Substanz Adriplastin genannt. Als Daunoplastin findet es Verwendung in der akuten lymphatischen Leukämie. Bleomycin ist eine ähnliche Substanz. Nun, wie wirken diese Antibiotika, indem sie sich interkalieren in den DNA-Strang? Nicht Verknüpfung finden wie die alkylierende Substanz, sondern man nennt das Interkalieren und damit wird auch die Spaltung des DNA-Stranges und die DNA-Synthese gehemmt in den Zellen. Jetzt gibt es noch eine Reihe von Substanzen, die man hier nicht einordnen kann. Und das sind zum Beispiel Hydroxyharnstoff, der eine Ribonukleotidreduktase hemmt und damit auch die DNA-Synthese beeinflusst. Oder ein Enzyme, die Asparaginsäure bzw. die Aminosäure Asparagin wird durch die Asparaginase gespalten und damit stehen weniger Aminosäure für die letztlich Proteinsynthese zur Verfügung. Auch das ist eine Substanz, die eingesetzt wird, zum Beispiel in der Behandlung der kindlichen Leukämie. Dann das Platin-Derivat, das ist, kann man auch nicht in die anderen Gruppen einordnen. Das Platin ist eine alkylierende Substanz und führt auch zum Untergang von Krebszellen. Schließlich gehören auch noch Hormone hierher, die in der Krebsbehandlung Verwendung finden, die Antiöstrogene, die Androgene und so weiter. Und schließlich die radioaktiven Substanzen, die Frau Professor Schatter-Sen wird darauf noch zu sprechen kommen, nehme ich an. Ja, und da haben Sie jetzt eine Übersicht, ich gehe nicht auf Einzelheiten ein, die quasi das darstellt oder symbolisiert, die klassische Chemotherapie, die darauf ausgeht, dass man eben die DNA-Synthese hemmt. Und Sie sehen hier die verschiedenen, haben Sie wieder die Hydroxyure, der Hydroxyharnstoff, der diese Ribonukleotidase hemmt. Und hier haben Sie den DNA-Doppelstrang, der gehemmt wird durch alkylierende Substanzen und durch Antibiotika und so weiter. Das symbolisiert sozusagen die klassische Chemotherapie, die darauf beruht, dass die DNA-Synthese in den Zellen gehemmt wird. Man nimmt aber nicht einzelne Substanzen. Man hat erkannt, dass die Monotherapie einer Polychemotherapie unterlegen ist. Und ich möchte hier nur zwei Beispiele bringen. Die MOB-Therapie, das war die Behandlung des Morbus Hodgkin, die aber solche Nebenwirkungen hatte, dass sie abgelöst wurde durch ABVD. Und Sie sehen hier wieder das Atriplastin, das Antibiotikum, das Bleomycin, auch ein Antibiotikum, das Oncovin oder Vincristin, dieser Mitoseblocker und schließlich das Dacarbazin, eine alkylierende Substanz. Und mit diesem Schema können Sie heute 90% der Patienten mit Morbus Hodgkin heilen. Ja, das ist mit klassischer Chemotherapie. Hier haben Sie ein anderes Schema, bei dem ist ein Rituximab, ein monoklonaler Antikörper dabei. Das ist nun etwas Neueres. Und hier dieses Schema hat man auch eingesetzt bei sehr therapieresistenten Lymphomen und hat fantastische Erfolge damit. Die Krankheit, die den besten Erfolg hat, die höchsten Rate an Überleben, ist die akute lymphatische Leukämie des Kindes. Wenn Sie sehen, im Jahr 1968 bis 70 war nach 10 Jahren noch 10% der Kinder am Leben. Heute sind es fast 100%, die diese Krankheit nicht überleben, sondern die geheilt sind, sozusagen. Aber das erfordert natürlich eine sehr ausgeklügelte Behandlung, die über Wochen, ja Monate sich hinzieht und die Erhaltungstherapie geht sogar über Jahre. Aber das braucht man, damit die Kinder überleben können, beziehungsweise damit sie geheilt werden. Und Sie sehen hier eben zum Beispiel eine Vorphase diese Vorphase wird abgelöst von Block A, dann kommt Block B, Block C, also eine sehr komplizierte Behandlung, die wirklich nur in äußersten Fachkliniken durchgeführt werden kann. Okay, und jetzt komme ich zur neueren Therapie, die nicht mehr auf der Hemmung der DNA-Synthese beruht, sondern die mit sogenannten Biologicals durchgeführt wird. Die Biologicals haben begonnen eigentlich mit der Entdeckung des Interferons. Das Interferon wurde durch zwei Virusforscher entdeckt, durch Isaacs und Lindemann, die Zellkulturen mit Viren infiziert haben und die Zellkulturen sind durch das Virus abgestorben. Dann haben sie aus dieser Zellkultur den Überstand genommen, haben in eine zweite Zellkultur eingebracht, die sie wieder mit Virus infiziert haben und die nächste Zellkultur hat überlebt. Warum hat sie überlebt? Weil durch die abgestorbenen Zellen der ersten Kultur eine Substanz produziert wurde, das Interferon, das sozusagen mit der Viruswirkung interferierte und daher der Name Interferone. Diese Interferone haben nicht nur antivirale Wirkung, sondern auch hemmen auch das Zellwachstum und so wurden sie auch in der Krebsforschung bzw. Krebstherapie eingesetzt. Mit wenigen Ausnahmen waren das eigentlich nicht sehr erfolgreich, aber eine Ausnahme ist die Haarzellleukämie. Die Haarzellleukämie ist eine sehr seltene Erkrankung, die bis zur Erfindung des Interferons absolut therapieresistent war. Worauf beruht die Wirkung dieser Haarzellen? Sie haben hier diese rot angefärbten Zellen, das sind die Haarzellen, die produzieren eine Substanz, die man Zytokin nennt, ein Transforming Growth Factor Beta. Und dieser Faktor bewirkt eine Stimulierung von Fibroblasten, das ist ein Fibroblast, und dieser Fibroblast führt zur Bildung von Fasern und führt zur Verfaserung des Knochenmarkes. Das heißt, die Haarzellleukämie ist gekennzeichnet durch eine Fibrosierung des Knochenmarks und damit kommt es zur Anämie und Leukopenie und so weiter. Wie das genauer ist, haben wir hier dargestellt. Die vermehrte Produktion von diesem TGF-Beta führt zur Verminderung der körpereigenen Interferonproduktion. Und sie führt auch zu einer Hemmung von hämatopoietischen Wachstumsfaktoren. Das sind auch Zytokine, ich komme darauf noch zu sprechen. Und sie führt zur Stimulierung von Fibroblasten. Dieses Basic Fibroblast Growth Factor wird aktiviert, auch ein Zytokin, und damit zur Fibrosierung. Das heißt, einerseits eine Hemmung der Neubildung von Blutzellen, andererseits eine Fibrosierung. Wenn nun diese Zelle behandelt wird mit rekombinanten Interferon, also von außen zugeführt, dann kommt es zur Herunterregulierung, des TGF-Beta, kommt es zur Herunterregulierung dieses TGF-Beta und das Knochenmark erholt sich allmählich. Hier ein Beispiel für Zytokinproduktion und was man darunter versteht.
Wir haben noch 5 Minuten.
5 Minuten, dann werde ich frühzeitig aufhören. Wenn Bakterien einen Makrophagen infizieren, dann kommen die führende Lipopolysaccharide zur Freisetzung von Zytokinen, unter anderem von hämatopoietischen Wachstumsfaktoren, die das Knochenmark beeinflussen. Und hier kommt es nun zur Bildung von Granulozyten. Das heißt, man versteht, wenn eine bakterielle Infektion stattfindet, warum die Leukozyten ansteigen, weil eben die Makrophagen diese Wachstumsfaktoren freisetzen. Hier haben Sie ein Bild, ein Bild dieser Wachstumsfaktoren, die hier sozusagen auf die hämatopoietische Stammzelle einwirken, und das Erythropoietin führt zur Bildung von Erythrozyten, das GCSF Bildung von Leukozyten, von Makrophagen, von neutrophilen Leukozyten und so weiter. Ich habe das Bild genommen, weil es so schön ist. Das sind jetzt Zytokinfamilien, die man heute erkennt. Das sind die Interleukine, die Interferone, die ich schon erwähnt habe, die kolonilstimulierenden Faktoren, das sind die Wachstumsfaktoren für die Hämatopoese. Und dann möchte ich noch diese anderen erwähnen, vor allem den Epidermal Growth Factor. Ich komme darauf noch zu sprechen. Eine wichtige Erkenntnis für die Krebsforschung wurde durch Hämatologen wieder geliefert, indem die Wirkung des Philadelphia-Chromosoms, das typisch ist für die chronisch myeloische Leukämie, untersucht wurde. Das Philadelphia-Chromosom entsteht durch Translokation von Chromosomenmaterial vom 9er Chromosom auf das 22er Chromosom. Damit entsteht ein neues Gen, und dieses Gen heißt BCR-ABL-Gen. Dieses Gen, das durch diese Translokation zustande kommt, führt zur Bildung, kodiert ein eigenes Protein, und dieses Protein nennt sich BCR-ABL, BCR-ABL-Protein. Dieses Protein ist eine Tyrosinkinase, die nichts anderes zu tun hat, als eine Phosphorylierung zu erzielen von bestimmten Proteinen in der Zelle, und löst einen Signalvorgang aus, der letztlich zur Weiterbildung bzw. zur vermehrten Bildung von Granulozyten, von Leukozyten führt, und das ist ja typisch für die chronisch myeloische Leukämie. Und jetzt hat die Firma Ziba-Geigy, das ist jetzt Novartis, eine Substanz konstruiert, die diese Übertragung des Phosphates vom ATP auf dieses Protein hemmt, und damit habe ich die Wirkung auf nicht DNA-Synthese, sondern auf molekularbiologisch andere Weg, dass die Zellteilung gehemmt wird, und die chronische lymphatische Leukämie ist damit heute unter Griff mit dieser Behandlung. Eine andere für den Brustkrebs wichtige Erkenntnis war, dass diese Tyrosinkinasen, dass diese Tyrosinkinasen im Inneren eines Rezeptors sich finden. Das ist der EGFR-Rezeptor, der Epidermal Growth Factor-Rezeptor. Und bestimmte Mammakarzinome haben nun Mutationen in diesem Rezeptor, die zu einer dauernden Stimulierung dieser Tyrosinkinase führen und damit zur Phosphatfreisetzung, und die führt wiederum zu einer Wachstumssignalen in der Krebszelle und die vermehrt sich. Das heißt, bestimmte Mammakarzinome, nicht alle logischerweise, haben eine Mutation in diesem Rezeptor und sind dauernd stimuliert und führen dauernd zu Wachstum. Und hier hat man nun mit dem Herzeptin einen Antikörper produziert, der diesen Vorgang hemmt, und damit ist dieses Herzeptin ein essentieller Bestandteil der modernen Therapie des Mammakarzinoms. Hier haben Sie diesen Pathway, diesen Stoffwechselvorgang nochmals aufgezeichnet, wie eben diese Bindung zu einer Reihe von Signaltransduktionen führt und zur Proliferation der Zelle. Ich kann nicht darauf eingehen, aber es werden dauernd neue Produkte entwickelt, die das hemmen. Hier haben Sie nun eine neuere Darstellung, eine andere Darstellung, wie der monoklonale Antikörper die Rezeptoren, das Herzeptin hemmt, oder intrazellulär die Tyrosinkinase durch kleinmolekulare Verbindungen gehemmt wird. Das sind die Angriffspunkte der sozusagen modernen Krebstherapie heute. Und hier haben Sie einige dieser Anwendungen, zum Beispiel beim Brustkrebs habe ich schon erwähnt, da ist dieser mutierte Rezeptor für den Epidermal Growth Factor, der durch Herzeptin blockiert wird. Oder hier das kolorektale Karzinom, auch ein Epidermal Growth Factor Rezeptor, der mutiert ist und der gehemmt werden kann durch einen Antikörper. Und hier sehen Sie noch einmal das Imatinib bei der chronischen myeloischen Leukämie und so weiter. Jetzt bin ich schon fast am Schluss. Wie ist das Gesamtüberleben eines kolorektalen Karzinoms beeinflusst durch so eine Therapie? Hier haben Sie einen Faktor, einen Antikörper, der den Vascular Endothelial Growth Factor hemmt. Das heißt, Vascular Endothelien, der die Blutzufuhr zum Krebs hemmt. Und dieser Faktor, wenn er zugegeben wird zur Therapie, hat eigentlich keinen wirklichen Effekt, eine Überlebenszeitverlängerung von 9,8 auf 11,2 Monate. Das ist also eigentlich unbedeutend, und man fragt sich, warum so ein teures Präparat einsetzen. Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Kolorektalkarzinome, die ansprechen auf Cetuximab, das ist ein Blocker dieses Epidermal Growth Factor Rezeptors. Und warum kommt es hier in diesem Fall zu einer deutlichen Lebensverlängerung, wenn dieser Faktor eingesetzt wird? Weil diese Zellen oder diese Krebszellen ein Onkogen besitzen, das heißt KRAS. Und dieses KRAS ist hier aktiv, es liegt als Wildtyp vor, während bei anderen Patienten, die gleiche Krankheit haben, dieses KRAS mutiert ist. Und in der mutierten Form sprechen die Patienten nicht auf diese Antikörpertherapie an, aber wenn der Wildtyp dieses KRAS vorliegt, dann sprechen sie an. Was ist daraus zu schließen? Dass ich jeden Tumor genau zytogenetisch und genanalytisch untersuchen muss, damit ich feststellen kann, ob er eventuell anspricht oder nicht. Was sind jetzt diese neueren Substanzen, die in der gezielten Krebstherapie, die man auch Precision Medicine nennt, was sind die da eingesetzt werden? Es sind die Zytokine, die ich schon erwähnt habe, es sind monoklonale Antikörper, es sind die Hämmer der Tyrosinkinase, denken Sie an die chronische myeloische Leukämie, die Hämmer der Gefäßneubildung, dieser Vascular Endothelial Growth Factor wird gehemmt. Ich bin nicht eingegangen auf die Proteasominhibitoren, nicht eingegangen auf die Induktion der Apoptose, möglich ist, und nicht eingegangen auf das Neueste, auf die Immuntherapie durch die Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Mein letztes Bild zeigt die Probleme dieser modernen, personalisierten Krebstherapie. Mit wenigen Ausnahmen ist die Verlängerung der Überlebensdauer oft nur wenige Monate. Und sie wird leider erst im fortgeschrittenen Stadium werden diese Antikörper eingesetzt. Es sind aufwendige genetische und molekularbiologische Analysen notwendig, wie ich am kolorektalen Karzinom gezeigt habe. Diese KRAS-Onkogen muss untersucht werden. Die Nebenwirkungen, die sind an und für sich beherrschbar. Die sind nicht das Hauptproblem. Aber was ein wichtiges und eines der Hauptprobleme ist, sind die Kosten. Die Kosten sind enorm hoch, weil sie sich aus den Entwicklungskosten zusammensetzen und aus sehr kostspieligen klinischen Studien. Bis ein Präparat auf den Markt kommt, dauert es oft Jahre und sind natürlich entsprechende Kosten angefallen. Was wäre eine Möglichkeit der Lösung? Eine Möglichkeit wäre das Payment by Results, aber das sparen wir uns lieber auf für die Diskussion. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Schwarzmeier. Ja, wir sehen, es ist die gute Nachricht, es hat sich viel getan und sozusagen die offene Botschaft, das, was erreicht wurde, erfüllt es sozusagen bis ins Letzte auch seine Nutzen, Stichwort Kosten, Stichwort Nebenwirkungen. Gibt es hier unmittelbar an den Professor Schwarzmeier eine Frage, eine Verständnisfrage? Bitte.
Vielen Dank für diese sehr klaren Worte und die abwägenden Argumente, die besonders in der letzten Folie herausgekommen sind. Aber könntest du etwas zu der Verfügbarkeit und den Kosten sagen? Es ist eindeutig, dass wir uns auf dem Weg zur individualisierten Medizin befinden, dass wir nicht jeden Patienten über denselben Leisten scheren, dass wir aus den Befunden, aus den Biomarkern prognostische und therapeutische Ansatzpunkte herauslesen. Aber nach meinem Dafürhalten oder nach meiner begrenzten Durchsicht ist das noch weit weg von einer flächendeckenden Funktion. Man muss sich wirklich sehr darum kümmern, dass man die richtigen Leute und die richtigen Labors dabei mobilisiert. Das ist der erste Teil meiner Frage, vielleicht die du mit ein paar Worten beantworten kannst. Die zweite mute ich dir nicht zu, das ist die Frage nach der multimodalen Therapie. Wir haben hier von dir eine sehr schöne Zusammenstellung der medikamentösen Therapie gesehen, aber wie steht es jetzt mit der Organisation, der Infrastruktur, wenn die Strahlentherapeuten, über die wir ja noch hören werden, mit ins Boot genommen werden, zusammen mit den Biologen, die die Marker gefunden haben und das mit den bildgebenden Verfahren, an das möchte ich überhaupt nicht rühren, weil das schon alleine ein großes Problem ist, ein Tumorboard zu organisieren, in dem alle diese Fragen für den individuellen Patienten ausreichend behandelt werden. Danke.
Zur zweiten Frage, die ich nicht, wie du vermutest, nicht wirklich beantworten kann, kann ich nur feststellen, dass ein Tumorboard fast in jedem Spital, das entsprechend groß ist, besteht und dass da, wenn es möglich ist, auch Psychoonkologen dabei sind. Und die Anordnung oder die Empfehlungen des Tumorboards werden von den meisten Ärzten auch meistens eingehalten. Wie weit der Tumorboard auch Empfehlungen an die praktischen Ärzte, die außerhalb des Spitals stehen, abgeben und wie weit die befolgt werden, kann ich nicht sagen. Zu den Kosten, das ist das Hauptproblem. Es gibt keine Firma, die heute nicht auf Onkologie forscht. Auch wenn die ihr Leben lang nur auf kardialen Medikamenten geforscht haben, heute ist es modern, auch hier Antikörper zu produzieren. Und jede Firma will natürlich das herausbekommen, was sie hineingesteckt hat. Es gibt keine Woche, wo nicht ein neuer Antikörper auf den Markt kommt. Und da ist natürlich die oberste Sanitätsbehörde gefordert, das zu überprüfen, zu überwachen und nicht jedes Medikament zuzulassen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass zum Beispiel bei der chronisch-lymphatischen Leukämie ist jetzt ein ganz neues Medikament auf dem Markt. Und das wird von der Gebietskrankenkasse nicht bezahlt. Nur wenn ein Patient in einem Zentrum analysiert wird und dieses Zentrum empfiehlt auch, dass das gemacht wird, weil die genetische Analyse zeigt, dass das ohne dieses Medikament zum raschen Tod führt, dann wird das von der Gebietskrankenkasse erlaubt. Das ist eine Möglichkeit, diese hohen Kosten einzubremsen. Ja. Danke.
Herzlichen Dank. Wir haben dann in der Podiumsdiskussion noch Zeit für mehr Fragen. Ja, wir sind nolens volens gleich eigentlich beim zweiten Thema gelandet, nämlich